Ich möchte Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. John Burnside ist, glaube ich, Ihnen allen sehr bekannt und auch unter seinen Kollegen sehr geschätzt. Er ist sowohl als Romanautor als auch als Lyriker in aller Munde. Seine Texte versprechen immer weniger fast, als sie halten, möchte ich sagen, weil sie einfach ausgesprochen gut sind. Ich habe in den letzten Tagen das Vergnügen gehabt, sehr viel mit ihm zu tun zu haben und war immer mehr davon überzeugt, dass die Einladung hierher mehr als richtig war. Und würden wir mehrmals einladen, auch er wäre wahrscheinlich gleich wieder da. Nichtsdestotrotz, wir haben heute die Lesung aus dem Buch Haus der Stummen. Das ist der eigentliche Erstling, der jetzt erst im Deutschen erschienen ist. John wird Ihnen zum Buch selbst sicherlich das eine oder andere selbst sagen. Die deutsche Stimme zum Buch ist altbekannt Thomas Sabacher. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr bis zum 13. Sprachsaals und hoffe, Sie dann auch wiederzusehen im Namen der Veranstalter. Danke und einen schönen Abend noch.
Hello. It doesn't get any better. Oh, actually, it gets a little better. I think the two are really in error. I've had laryngitis for about 2 weeks, and the two are really in error is making me a little better. But I have to stay here a little longer, perhaps. Maybe 2 or 3 months. I want to echo what other people have said all the way through this weekend. What an amazing festival this is, and I want to express my thanks to all of the organizers and to the hotel, everyone in the hotel as well, making this such a special occasion. It really is. I mean, I've been to a lot of festivals, and this is an amazing one. It really is a great place to come to and to read and to meet people. So thank you all, and thank you all for coming along to hear us speak, and well, in my case, almost speak. And so in as a kind of celebration, in a way, a celebration of this area, I want to begin, before we read from the rather unpleasant novel, which was my first novel ever, I want to begin by reading a poem, which is somewhat less unpleasant, which I wrote while I've been here. And I want to thank Martin Collis for... He's been taking me around and being very kind and showing me his home city, Innsbruck. And yesterday we did something which my doctor will never hear about. We ate large slabs of chocolate cake and drank coffee with cream and things in the Café Central, which I'm told is the literary place to be in Innsbruck. And while there, Martin and I were having a very serious conversation about literature. But all the time I was being distracted by a rather beautiful Austrian lady who was sitting nearby with extraordinary hair that went all the way to her waist. And so this poem I wrote, so it's kind of about this area, but I'm afraid it's not about the mountains, it's about one lady in a cafe. I'm working my way up to a landscape poem. That's why we all go to cafes anyway, really. It's not for the coffee, it's to watch people, isn't it? Anyway, so I'll begin with this and then we'll go on with the real business of horror. So the poem is called Approaching 60, which I am at the moment. And when you get to as you approach 60, I'm finding you have to make a decision. About how you feel about the world around you, especially other human beings, and especially people you find attractive. Well, W.B. Yeats's a reaction to this feeling was a rather negative one, and my epigraph for the poem is from his poem, The Circus Animal's Desertion. It goes like this: Now that my ladder's gone, I must lie down where all the ladders start, in the foul rag and bone shop of the heart. And I've never felt the heart was a foul place, and certainly not a rag and bone shop. So I feel still a little more optimistic than he did. Of course, he was older than 60 when he wrote that poem. Approaching 60. In the Central Cafe in Innsbruck, A girl in a dark blue dress unlooses her hair from its clasp so it falls to her waist, then sits with her friends to coffee and Sachertorte, turning her head just once to look at me, and all the while winding her hair in knots and raising it high so the nape of her neck is visible, slender and pale, for moments before the spill of light and russet falls down to her waist, falls back down to her waist across the dark blue fabric, while I try hard not to stare, a man growing old with a touch of sciatica, mild arthritis, hypertension, striving to seem a comfortable kind of scarecrow, not so blinded by desire as makes the heart a nest of rag and bone, and still, if she could see it, not so foul, just one of those who knows what beauty is and lingers on that ache to feel alive. So from beauty to terror. I wrote this book 20 years ago and I had no children then. And I do terrible things to children in this book. And if I wrote it now, I wouldn't have this. There would be no plot. The man would be very nice. And he'd take his children to the fair and buy them ice cream and go to the circus and things. But anyway, here we are. It's in print. We can't do anything about it now. It's a story of an experiment. A man decides to keep children in an isolation to study whether or not, if they were kept away from language, they would learn to speak, or they would find a language. And I'm told that Frederick II did this experiment, and so did James IV of Scotland. The children emerged speaking Hebrew. My children don't emerge speaking Hebrew. So this is towards the end of the book, and he's got these twins, which he is keeping in isolation. I knew from the first that it was an error to think of the twins as my children, whichever the biological reality. It's only a flaw in the language that confuses kinship with possession. And in this case, the kinship was accidental. I had no real connection with these creatures who lay in the basement room, crying and fouling themselves, clinging to a life that I could easily have ended with a basin of water or a length of twine. For a few days after she died, Lillian was a palpable absence in the house, a stain that lingered over the makeshift cot before it faded away almost imperceptibly. After that, she was gone. It was simple, uncomplicated. Nevertheless, I was aware that the twins had been responsible not only for her death, but also for the pain she had suffered. And for that reason alone, I was free of any instinctive sense of kinship, any desire to protect or nurture them that I might otherwise have possessed. I had read about such things, how even in the most unexpected circumstances, a kind of paternal instinct would be aroused by the sight of one's offspring. But from the start, the twins were, quite rightly, nothing more to me than laboratory animals. I had become fond of Lillian in my way. I'd enjoyed having her around the house. I'd enjoyed waking in the dark and finding her thin body beside me, warm and live like an animal. And in factual terms, they were her children. Nevertheless, I had no difficulty in proceeding with the experiment. The only difficulty was in keeping them alive and well for the first few weeks so they might be of use later. I had to spend a fair amount of time and money fitting out the basement room as their permanent home and at the same time a suitable laboratory for my observations. To avoid the risk of discovery, I was obliged to do all the work myself. I built them a pen in the basement so they could be contained easily later. I placed an observation grill in the door. I set up tape machines and video recorders in the room itself so I could keep them under observation at all times. I knew we'd have to ensure that they were fed and cleaned, but otherwise I wanted to stay out of the basement as much as I could. It was an essential part of the experiment that they remain isolated. With the recording equipment, I could observe them without intruding into their awareness, just as wildlife photographers observe young chimpanzees at play. The essential point was to create a suitable environment so they would be deprived of nothing essential to their development. I wanted them healthy to ensure that my conclusions would not be clouded by any other factors. It was hardly surprising, for instance, that Jeannie had initially failed to develop intellectually given the filth and squalor in which she lived. By contrast, the twins would have everything they needed. Everything except language. To avoid any residual possibility of attachment or of accidentally speaking in their presence, I decided to give them labels rather than names. A for the male and B for the female. That way I would always be aware that they were, in essence, laboratory animals, not humans, and certainly not my children. The following months passed slowly. I recorded every observation, every sign of development, each gesture, each scream in my logbook. I wore a surgical mask when I was obliged to handle them, first to avoid passing on bacteria and so infecting them with disease, which was a greater risk than it would have been otherwise given their abnormal situation. Second, to avoid their seeing me as anything other than a keeper. I didn't want them to see me as a parent or even as another of their kind. I had read books where all manners of creatures, ducks or geese, for example, would latch on to any available parent figure, even when that figure was of a different species. It was important that the twins did not see me in that light, and it appeared that the mask worked. Generally, while they were aware of me, they did not seem to regard my existence as anything more significant than the light in the room or the music from the stereo system I had set up on high shelves on one wall of the basement. When I was forced to handle them, and I did so infrequently as I could, they usually cried. Most of the time, however, they were too wrapped up in one another to notice me. Their sense of attachment was extreme.
Das Singen begann eines späten Abends, kurz nach der Fütterungszeit, als ich das Licht herunterdrehte und den Raum verließ, damit sie schlafen konnten. Nachts ließ ich normalerweise das Band mit einer Kassette im Videorekorder laufen, damit ich sie beobachten konnte, bis sie einschliefen. Falls etwas Ungewöhnliches passierte, würde ich es also auch dann mitbekommen, wenn ich nicht auf meinem Posten war. Bis zu diesem Abend hatte das Band nichts Erwähnenswertes verzeichnet. Meist nur einen belanglosen Schrei oder eine Abfolge von Gurgelgeräuschen untermalt vom leisen Surren der Maschine. Oft war überhaupt nichts drauf. Kein Laut, keine Bewegung. Soweit ich dies ohne Vergleich sagen kann, waren die Zwillinge für ihr Alter ziemlich leise, obwohl sie ihre Stimmbänder auf gewöhnliche Weise gebrauchten, zumindest so, wie ich es erwartet hatte. Folglich besaß ich keinen Grund zu der Annahme, dass sie etwas zurückhielten. Ebenso wenig wie zu der Befürchtung, dass sie als Probanden in irgendeiner Weise ungeeignet seien. Allerdings hatte ich bis zu diesem Abend geglaubt, dass irgendetwas zwar nicht unbedingt falsch, aber doch auch nicht ganz richtig war. Sie hatten etwas Gespenstisches an sich, die Zwillinge. Und ich fragte mich, was sie wohl dachten oder fühlten, wenn sie beieinander lagen, noch nicht schliefen, aber völlig still blieben, gänzlich bewegungslos. Von Anfang an hegte ich den unbestimmten Verdacht, dass sie sich irgendwie gegen mich verschworen hatten. Aber das war natürlich absurd. Die Ereignisse dieses Abends änderten alles. Aus meinen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Zwillinge damals genau 11 Monate alt waren, was mir im Nachhinein ziemlich ungewöhnlich vorkommt. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass sie sprechen lernten, aber wenn überhaupt, dann später. Auch damit, dass die Sprechentwicklung bei ihnen langsamer als unter normalen Verhältnissen stattfinden würde. Doch an jenem Abend sowie an den 5, 6 darauffolgenden Abenden ersetzten sie eine nahezu totale Stille durch fast pausenlosen Gesang. Meines Wissens begann es wie aus dem Nichts, ohne Provokation, ohne äußeren Stimulus. An einem Tag waren sie stumme Kinder, am nächsten schon besaßen sie etwas Außergewöhnliches, das sie von Beginn an begeisterte. Es muss wohl angefangen haben, kurz nachdem ich den Raum verlassen hatte. Einige Minuten lang waren sie noch still, dann begannen sie langsam, zögerlich erst, ihre Stimmen auf neue Weise zu gebrauchen, wechselten sich ab, um Tonfolgen in weichem, schwermütigem Singsang von sich zu geben, die beim ersten Hören wie eine Art Improvisation klangen, ein Austausch, an dem sie gemeinsam arbeiteten, eine behutsame Erkundung ihrer stimmlichen Möglichkeiten. Erst wirkte es experimentell, beinahe fragend, doch nach erschreckend kurzer Zeit wurde das Singen lauter und zuversichtlicher. Zugleich wurde es komplexer. Sie sangen gemeinsam, entfernten sich dann wieder voneinander wie in einer Art Gegenbewegung, bis sie, als das Band endete, im Begriff standen, eine raffinierte, scheinbar dialogische Musik zu entwickeln. Ich muss zugeben, dass ich die Musik, als ich am nächsten Morgen das Band abhörte, unbeschreiblich schön fand und von Anfang an wusste, dass ihre Klänge etwas verbargen, eine Logik oder ein Muster, das im Vergleich zu allem mir Bekannten sehr fremd war. Ich ging fest davon aus, dass es eine Struktur gab, die ich auf dem üblichen Weg entdecken konnte, also durch beharrliche, detailgetreue Analyse. Wenn ich heute an diese frühen Tage zurückdenke, frage ich mich, ab wann die Dinge aus dem Ruder liefen. Ein Fehler, der mich immer noch überrascht, war der, dass ich zutiefst davon überzeugt war, Sprache diene im Grunde der Informationsübermittlung. Dabei wusste ich, dass sich die Mehrzahl aller sprachlichen Äußerungen in der Analyse als bedeutungslos erweist. Die meisten Menschen nutzen ihre Sprechfähigkeit vorwiegend als ein recht grobes Werkzeug zur Verteidigung, Selbstbestätigung oder auch als ein soziales Bindemittel. Sprachliche Äußerungen sind oft ziellos. Und es gibt Augenblicke, in denen nur gesprochen wird, um sich der eigenen Existenz zu vergewissern oder um die Existenz des Gegenübers zu bekräftigen. Ohne Sprache könnte man einem bangen Solipsismus verfallen und daran zweifeln, wo genau etwas beginnt und etwas anderes endet. Der Grenzen beraubt, kann zwischen dem Selbst und der Welt nicht mehr genau unterschieden werden. Man spürt nur, dass man reden muss. Dabei ist es ziemlich egal, worüber. Die Zwillinge entwickeln sich alarmierend schnell. Ihre körperliche Entwicklung übertraf bald jede Vorstellung, die ich angesichts ihres Alters und ihrer beschränkten Umgebung gehabt haben mochte. Die offensichtlichste Entwicklung aber betraf ihren Gesang. Manchmal intonierten sie stundenlang. Trotzdem strahlte ihr Gesang immer etwas Frisches aus. Eine Leichtigkeit der Improvisation, eine Freiheit, die sie zu begeistern schien. Ich hätte nicht sagen können, ob das Vergnügen von dem herrührte, was der andere von sich gab, oder davon, dass sie diese Töne selbst erzeugten. Möglicherweise war es eine Mischung aus beidem. Jedenfalls nahm ich immer neue Bänder auf und versuchte, sie zu analysieren. Doch hatte ich eigentlich schon jede Hoffnung aufgegeben, den Code noch knacken zu können. Und nach einer Weile begann der Gesang mich zu verfolgen. Ich hörte ihn im ganzen Haus. Hörte ihn sogar abends, lange nachdem ich die Zwillinge in ihren Verschlag eingesperrt hatte und hinaus in den Garten gegangen war. Selbst wenn ich ihn mit Musik zu übertönen versuchte, dauerte er an, fast wie ein Tinnitus. Ich wollte wissen, was er bedeutete, wollte die Bänder einem völlig Fremden vorspielen, nur um zu sehen, ob mir vielleicht etwas entging. Manchmal sagte ich mir, es handle sich um nicht mehr als eine animalische Form der Kommunikation, vergleichbar der Sprache der Delfine. Ein reiches Vokabular an musikalischer Dynamik und an Tönen, die für mich zu fremd waren, um sie verstehen zu können. So rätselhaft wie der Tanz summender Bienen, der unberechenbar erscheint und doch die präzise Position von Blumenbeeten und Kleerabatten angibt. Was aber konnten sich die Zwillinge über die Welt da draußen zu erzählen haben? Über den Stand der Sonne? Über ferne Wiesen oder Heringsschwärme? Ich hörte mir die Bänder immer wieder aufs Neue an und suchte nach einem Muster, fand aber nichts dergleichen. Soweit ich erkennen konnte, kamen in meinen Aufnahmen manche Tonfolgen kein zweites Mal vor, andere wurden immerzu wiederholt. Der Code, wenn es denn einer war, ließ sich einfach nicht knacken, wenn man die Grundregeln nicht kannte, Syntax oder Sprachelemente. Nichts deutete auf ein Vokabular hin. Lange suchte ich mich selbst in diesen Tonwechseln.
Wenn der Gesang überhaupt etwas zu bedeuten hatte, sagte ich mir, würde er doch gewiss einen Klang enthalten, einen besonderen Ton oder eine Tonfolge, die auf meine Anwesenheit hindeutete, eine Konstante, die verriet, was sie für die maskierte Gestalt empfanden, die ihnen zu essen und zu trinken brachte. Sie badete und kleidete dieses unerklärlich große Wesen, das in ihrer kleinen Welt solche Macht besaß. Ich hoffte, dass das der Anfang wäre. Könnte ich mich selbst in ihrem Diskurs finden, hielt ich den Schlüssel zu ihrem Geheimnis in der Hand. Doch als ich die Bänder analysierte, die Augenblicke herausschnitt, in denen ich den Verschlag betrat und diese Momente von dem trennte, was davor war und von dem, was geschah, sobald ich den Raum wieder verließ, konnte ich nichts Konsistentes finden. War ich bei ihnen, schwiegen sie. Selbst wenn sie sich vor meinem Auftauchen stundenlang zugesungen hatten, verstummten sie, sobald sie den Schlüssel im Schloss hörten. Und kaum war ich gegangen, nahmen sie den Gesang wieder auf. Doch fand sich nichts, womit sie auf mich Bezug nahmen. Das entmutigte mich. Mir war, als hätte ich etwas verloren oder wäre unsichtbar geworden. Und ich fühlte mich tatsächlich, als hätte ich ein Stück weit aufgehört zu existieren. Jetzt verstand ich, warum Eltern ihren Kindern als erstes Mama und Papa beibringen, Mami und Papi, John und Mary. Denn wie sie auch genannt werden wollen, wie sie sich auch immer durch ihre Kinder sehen, stets ist es ein Beweis ihres Seins, ein ontologischer Sieg, wenn das Kind aufschaut und zum ersten Mal das entsprechende Wort sagt, wenn es sie erkennt, sich vergewissert, zum Mitverschwörer wird. Eltern buhlen um diesen Augenblick. Ich hatte mir wirklich große Mühe gegeben, objektiv zu bleiben und Distanz zu wahren, doch muss ich gestehen, dass ich am Ende dem rührseligsten aller Gefühle unterlag. Es machte mir zu schaffen, dass ich von ihrer Welt ausgeschlossen blieb. Sie wollten einfach nicht singen, wenn ich zu ihnen kam, obwohl sie wussten, und ich war mir sicher, dass sie dies wussten, dass ich sie nicht einmal verstand. Eines Abends konnten sie sich befreien. Ich habe immer noch keine Ahnung, was eigentlich passiert ist. Ich schlief in meinem Zimmer und litt unter einem dieser Fieberträume, die wenig zu bedeuten schienen, wenn ich aufwachte und sie analysierte, die mich aber so beklommen und besorgt zurückließen, wie sonst kaum ein Nachtalb es vermochte. Ich wachte im Dunkeln auf. Es war still im Zimmer, aber irgendwer war da. Ich konnte es spüren. Ich hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Rasch setzte ich mich auf und tastete nach der Nachttischlampe. Es waren die Zwillinge. Sie standen in der Tür, 2,5 Meter von mir entfernt, standen da im Schlafanzug und so kerzengerade wie in Hab-Acht-Haltung, aber vielleicht versuchten sie auch nur das Gleichgewicht zu wahren. Ich hatte keine Ahnung, wie lange sie schon dort standen oder wie sie aus dem Keller entkommen konnten. Ich war mir sicher, dass ich abgeschlossen hatte, ehe ich nach oben ging, aber da waren sie, Seite an Seite, und musterten mich. Als ich das Licht anmachte, zuckten sie nicht einmal zusammen. Es war, als könnten sie bei Licht ebenso gut sehen wie im Dunkeln. Erst nach einer Weile fiel mir auf, dass sie völlig durchnässt waren, so als kämen sie gerade aus einem Gewitter ins Haus. Sie wirkten ziemlich selbstbewusst, gar nicht wie kleine Kinder, eher wie wilde Tiere, seidenglatt, nass und der Nacht angepasst. Irgendetwas ging von ihnen aus, eine verborgene Kraft, die mich erstarren ließ. Ich glaube, einen Moment lang rechnete ich fest damit, von ihnen angegriffen zu werden, aber sie rührten sich nicht vom Fleck, standen einfach nur da, in der Tür und starrten mich an. Es war ein schwieriger Moment. Ich war mir der Tatsache bewusst, dass ich geträumt hatte, dass ich im Schlaf geredet oder geschrien haben mochte. Was, wenn dies schon mal passiert war, wenn sie früher bereits in mein Zimmer gedrungen waren und mich bespitzelt hatten, um dann unbemerkt wieder zu verschwinden? Mir war nie aufgefallen, dass die Kellertür offen oder unverschlossen gewesen wäre. Doch vielleicht hatte ich sie all die Zeit über offen gelassen, ohne es bemerkt zu haben. Wenn mir dieser eine Fehler unterlaufen war, konnte ich auch jede Menge anderer Fehler gemacht haben. Falls sie mich reden gehört, falls sie etwas anderes als die Fremdsprachenbänder gehört hatten, war das Experiment letztlich gescheitert. Doch hoffte ich noch, es nicht gänzlich verloren geben zu müssen. Ich war mir bewusst, kurz zuvor fast aufgeschrien zu haben, als ich sie da im Dunkeln sah. Ich musste herausfinden, was sie gesehen und gehört hatten. Vor allem aber musste ich wissen, wie es kam, dass sie da standen, klitschnass, in einer warmen Sommernacht. Mich entsetzte die Vorstellung, sie mochten irgendwie ihren Weg in die Welt gefunden haben, wo man sie hätte entdecken können. Ich sah sie vor mir, wie sie im sommerlichen Mondlicht die Straße entlang wankten. Am meisten aber machte mir etwas zu schaffen, was mir anfangs gar nicht aufgefallen war, etwas, das sich wie eine falsche Erinnerung anfühlte, und ich mochte mich durchaus täuschen. Doch wenn ich später daran zurückdachte, wie ich die Nachttischlampe anknipste und sie da sah, war ich mir ganz sicher, dass sie zum allerersten Mal, zumindest in meiner Gegenwart, gelächelt hatten.